Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Das Facebook-Profil oder unser E-Mail-Konto ist Erbmasse. Die Mails, die Chats, die Postings, die wir da hinterlassen, die können in der Tat vererbt werden. Angehörige dürfen sich das anschauen nach dem Tod. Das hat heute der Bundesgerichtshof so entschieden, denn das digitale Erbe darf nicht anders behandelt werden als Briefe oder Tagebücher, sagt der Vorsitzende Richter Ulrich Herrmann.
So werden analoge Dokumente wie Tagebücher und persönliche Briefe ohne weiteres vererbt. Es besteht aus erbrechtlicher Sicht kein Grund dafür, digitale Inhalte anders zu behandeln.
Welche Konsequenzen das für uns hat, das klären wir in diesem Podcast. Außerdem schauen wir uns an, was nach dem Flug nach Kabul passiert, welche Hilfe und Betreuung die abgeschobenen Menschen dort vor Ort bekommen.
Die Rückkehrer können ja 700 Euro bekommen. Und das ist aber auch gekoppelt daran, dass die eine Fortbildung machen oder einen Laden eröffnen. Und das ist ehrlich gesagt in Afghanistan im Moment total schwierig, weil die Wirtschaft im Land am Boden liegt. Da hat es noch keiner geschafft, einen Laden zu eröffnen.
Das sagt unsere Korrespondentin Silke Dittrich, die Lage in Afghanistan als alles andere als stabil einordnet. Mit ihr sprechen wir ausführlich darüber, wie die Menschen nach ihrer Abschiebung in Afghanistan wieder versuchen, Fuß zu fassen. Und es gibt heute eine neue Erkenntnis darüber, was die Gletschermumie Ötzi damals vor 5300 Jahren gegessen hat. Auch das schauen wir uns heute an in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, Eltern dürfen auf das Facebook-Konto eines verstorbenen Kindes zugreifen, wenn das vererbt ist. Das hat heute der Bundesgerichtshof so entschieden. Und damit haben sie nicht nur Klarheit in einem ganz speziellen Fall geschaffen, sondern eine Grundsatzfrage beantwortet. Anne Zuber aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Bevor wir über das Urteil selbst sprechen, fass noch mal ganz kurz zusammen, worum es da genau ging.
Also geklagt hatte eine Mutter, deren Tochter vor 5,5 Jahren gestorben ist, mit 15 Jahren. Sie ist damals in Berlin von einer U-Bahn überfahren worden und immer noch ist nicht klar, ob das Ganze jetzt ein Unfall war oder vielleicht auch Suizid. Da will die Mutter Gewissheit haben oder sie hofft zumindest, dass sie im Facebook-Account ihrer Tochter Anhaltspunkte dafür findet, ob die Tochter sich selbst getötet hat und wenn ja, warum. Facebook hat aber nach dem Tod der Tochter das Konto gesperrt und in den sogenannten Gedenkzustand versetzt, so nennen die das. Das heißt, es gibt das Konto und auch die Inhalte noch. Die Eltern konnten aber nicht zugreifen, obwohl sie das Passwort hatten. Facebook wollte das Konto nicht freigeben, weil der Konzern sagt, nicht nur die Tochter muss geschützt werden, sondern auch die, mit denen sie gechattet hat. Die hätten ja darauf vertraut, dass das, was sie schreiben, auch wirklich privat bleibt.
Die Richter am BGH urteilen aber jetzt, die Eltern müssen Zugriff bekommen. Wie begründen sie das?
Sie sagen, wer einen Facebook-Account aufmacht, schließt mit Facebook einen Vertrag und der wird wie alle Verträge nach dem Tod vererbt. Und deshalb müssen die Eltern Zugang zum Facebook-Konto ihrer Tochter bekommen. Man könnte zwar auch in einem Vertrag so eine Vererbung ausschließen, aber das ist, sagen die Richter, in dem Fall nicht passiert, weil im Kleingedruckten von Facebook dazu nichts steht. Der Vorsitzende Richter Ulrich Herrmann sagt, das digitale Erbe darf nicht anders behandelt werden als Briefe oder zum Beispiel Tagebücher.
So werden analoge Dokumente wie Tagebücher und persönliche Briefe ohne weiteres vererbt. Es besteht aus erbrechtlicher Sicht kein Grund dafür, digitale Inhalte anders zu behandeln.
Und dieses Einfrieren, also das, was Facebook macht mit den Accounts der Nutzer, die gestorben sind, das verstößt laut den Richter gegen das Gesetz und ist sowieso unwirksam.
Was ist denn mit dem Argument, die Freunde des Mädchens, also die, mit denen sie gechattet und geschrieben hat, müssen auch geschützt werden?
Das lassen die Richter nicht gelten. Sie sagen, wenn jemand über Facebook chattet, dann schreibt er an ein Konto. Und es ist nicht gesichert, dass wirklich nur die eine Person das liest, der das Konto gehört. Auch dann nicht, wenn der, dem das Konto gehört, noch lebt. Also es könnte zum Beispiel passieren, dass einer das Passwort klaut oder dass der Kontoinhaber die Nachricht weiterleitet.
Das heißt für die Eltern jetzt nach diesem Urteil, sie können in den Account ihrer Tochter gucken, ja?
Richtig. Erstmal können sie jetzt versuchen rauszufinden, ob ihre Tochter möglicherweise Suizid begangen hat, ob sie vielleicht im Netz gemobbt wurde oder ob es im Facebook-Account sonst irgendwelche Hinweise auf Suizid gibt. Und sie können das, was sie da finden oder auch nicht finden, in einem anderen Prozess nutzen. Der Fahrer der U-Bahn hat sie nämlich auf Schmerzensgeld verklagt. Er sagt, das Mädchen wollte sterben, hat sich deshalb extra vor die U-Bahn geworfen und ihn damit geschädigt. Und wenn jetzt im Facebook-Account keine Hinweise darauf zu finden sind, auf Suizid, dann hilft es vielleicht den Eltern, die Klage abzuwehren.
Über diesen Fall hinaus, wie weit reicht dieses Urteil?
Es ist tatsächlich ein wichtiges Grundsatzurteil und zwar nicht nur für Facebook, sondern für ganz reguläre E-Mail-Konten. Die Richter sagen, es muss gesichert sein, dass Erben an E-Mail-Konten rankommen dürfen, denn sie müssen wichtige Dinge regeln und die Infos dazu finden sie jetzt im digitalen Zeitalter nur mal vor allem in Mails oder in der Cloud oder in irgendwelchen Netzaccounts. Und da müssen die Erben Zugang zu haben, sonst können sie einfach viele Dinge gar nicht vernünftig regeln.
Auch ein Facebook-Konto oder ein E-Mail-Account ist vererbbar. Das hat der Bundesgerichtshof heute in einem Grundsatzurteil entschieden. Die Informationen dazu, die hatte Anne Zuber.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der eine fasst es emotional zusammen, was die NATO beim Treffen in Brüssel gestern und heute erreicht hat. Der eine heißt Donald Trump.
Yesterday, I let them know that I was extremely unhappy with what was happening. And they have substantially upped their commitment, yeah. And now we're very happy.
Aus Unzufriedenheit wurde bei ihm Freude. Das klingt bei Angela Merkel ganz sachlich so.
Ich kann nur zusammenfassen, was das Ergebnis ist. Klares Bekenntnis aller zur NATO und eine deutliche Bereitschaft aller, auch angesichts veränderter Sicherheitslagen den eigenen Beitrag zu leisten.
Bettina Klein ist unsere Korrespondentin in Brüssel. Welche Emotionen und welche Beurteilung stehen bei dir nach diesem Treffen?
Ich würde da sagen, mentales und emotionales Schleudertrauma. Ich glaube, alle sind noch ein bisschen, schütteln sich irgendwie noch etwas. Man muss ja von der chronologischen Reihenfolge her sagen, dieses Zitat von Merkel kam ja vor der Trump-Pressekonferenz. Also alle wussten noch nicht genau, was er da bringen wird. Und in dem Moment, als Merkel sich geäußert hat, haben viele noch die Befürchtung gehabt, er wird das, wird er einen Eklat inszenieren oder er wird aus der NATO aussteigen oder schlimme Dinge androhen. Und dann kam ja das absolute Gegenteil. 40 Minuten lang PR-Show erster Güte. Ein freundlicher Trump, wie man ihn sonst eigentlich nie erlebt in öffentlichen Presseauftritten. Er ist mit den Journalisten freundlich umgegangen. Er hat für jeden amerikanischen Kollegen noch so ein extra Zückerchen, noch ein extra Wort dabei gehabt und hat sich einigermaßen okay da verhalten. Und er hat natürlich aber auch eine Art Paralleluniversum aufgebaut, in dem er so getan hat, als hätte man sich in den vergangenen 2 Tagen oder 2 Stunden sogar, nochmal auf neue Zusagen verständigt, was aber, davon wissen wir nichts, davon ist nichts bestätigt und er bezieht sich offensichtlich auf die Argumentation, mit der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hier seit Monaten durch die Lande geht und sagt, so und so viel mehr wird ausgegeben, das ist in den vergangenen Jahren schon so gewesen und jetzt hat er ihm offenbar vorgerechnet, wie viel mehr schon ausgegeben wird seit Donald Trumps Amtsantritt. Eine wunderschöne, hübsche kleine Zahl, die er nun nach Hause seinen Zuschauern und vor allem seiner Basis melden konnte.
Also alles irgendwie ein bisschen verwirrend dort. Trump verlangt ja sofort, dass die Mitglieder 2% ihres Bruttoinlandproduktes in die Verteidigung investieren, um es dann auf 4% irgendwann mal zu steigern. Kannst du uns mal einordnen, wie viel das eigentlich bedeutet?
Na, es geht ja um 2% des Bruttoinlandsproduktes. Und weil das von Land zu Land natürlich total unterschiedlich ist, bedeuten diese 2% eben für das eine Land etwas ganz anderes als für das andere, beziehungsweise 4% dann jeweils das Doppelte. Ich habe hier die Tabelle vor mir zu liegen von 2017, das Jahr ist abgeschlossen, da weiß man also weitgehend, was da gezahlt wurde. Da lag etwa Deutschland bei 1,24%. In Deutschland sind das über 45 Milliarden. Dann das gleiche, 1,29% in Kanada sind aber nur 21 Milliarden. Oder 1,58% bei Montenegro sind 74 Milliarden. Also weil es so stark von der Wirtschaftskraft abhängt, bedeutet das eben sehr unterschiedliches von Land zu Land und für Deutschland eben eine Menge wegen unserer hohen Wirtschaftskraft. Heißt aber auch umgekehrt, wenn die Wirtschaftskraft sinkt, dann steigt prozentual automatisch der Prozentanteil bei den Verteidigungsausgaben. Das ist so ein bisschen irrational und unlogisch und das ist ein Grund, weshalb auch dieses Kriterium so ein bisschen in die Diskussion geraten ist.
Ja, jetzt geht die ganz große Show noch weiter. Donald Trump trifft sich in Helsinki am Montag mit Putin. Unter welchem Stern steht denn bitte schön dieses Treffen nach diesem NATO-Gipfel?
Ja, alle waren ja eigentlich eher beunruhigt wegen des Treffens am Montag, gar nicht so sehr wegen des NATO-Gipfels. Nun muss man sagen, dass Trump bei der Pressekonferenz das auch so ein bisschen eingeordnet hat nach dem Motto, naja, also die Steigerung der Verteidigungsausgaben, das ist ja nur wirklich nicht gut für Russland und keine Stärkung für Russland. Außerdem hat das etwas niedrig gehängt nach dem Motto, das ist ja eigentlich nur so ein Casual-Treffen, nicht so eine große Tagesordnung dabei und man will sich da einfach so ein bisschen mal da unterhalten. Aber das sagt natürlich überhaupt nichts darüber aus, was da politisch tatsächlich geschehen wird. Wir werden es sehr genau beobachten müssen. Dazu kommt, dass sich Putin und Trump auch für ein Vier-Augen-Gespräch verabredet haben, wo wirklich angeblich niemand sonst dabei ist, außer vielleicht die Dolmetscher. Und das heißt, was er da verspricht, was vielleicht NATO-Interessen oder NATO-Beschlüssen zuwiderläuft, das weiß man nicht. Und das wird sich nachher vermutlich erst herausstellen. Aber natürlich sind hier alle auf Hab-Acht-Stellung.
Erst Drohung, dann Lob. Das ist der Umgang auf jeden Fall von Donald Trump mit der NATO. Das haben wir jetzt mitbekommen. Bettina Klein war das, unsere Korrespondentin in Brüssel mit Einschätzungen und Informationen dazu. Ganz lieben Dank. Schönen Abend dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die NATO will weiter unterstützen, Deutschland weiter dorthin abschieben. Und ein für viele deplatzierter Innenminister macht momentan Witze über die Anzahl der Flüchtlinge, die dorthin abgeschoben wurde. Es geht um Afghanistan. Die Nachricht, dass ein Mann in seiner Zwischenunterkunft in Kabul leblos aufgefunden wurde, die hat das Innenministerium bestätigt. Wir fragen uns heute, wie werden Abgeschobene in Afghanistan eigentlich betreut? Darüber habe ich mit Silke Dittrich, unserer Korrespondentin für diese Region, gesprochen. Ich wollte von ihr wissen, ob die Menschen, die in Kabul landen, denn eine Betreuung bekommen.
Doch, auf jeden Fall. Also am Flughafen in Kabul zum Beispiel, da stehen Mitarbeiter von der Internationalen Organisation für Migration bereit. Die nehmen ja die Abgeschobenen sozusagen in Empfang. Die führen dann erste Gespräche, bei denen die Menschen sich dann nochmal irgendwie orientieren können. Das hat übrigens auch der Mann, der sich umgebracht hat, gemacht. Da hat aber die Internationale Organisation für Migration gesagt, irgendwie sei denn da nichts weiter aufgefallen. Er hätte sogar noch gesagt, dass er eigentlich zu seiner Familie in den Norden von Afghanistan will. Ja, und die kümmern sich dann auch darum, dass die eben erstmal in ein Hotelzimmer kommen oder in eine Unterkunft. Die haben so Gästehäuser und für die ersten Tage sind die dann erstmal sozusagen sicher untergebracht. Aber dann müssen sie sich auch selber was suchen.
Das heißt, wie lange bekommen sie diese Unterstützung?
Das ist wirklich nur ein paar Tage, aber es gibt noch eine andere Art von Unterstützung. Die Bundesregierung verteilt über diese Organisation sogenannte Wiedereingliederungshilfen, so nennen die das. Das sind im Prinzip so eine Art Waschzettel, die die Abgeschobenen in die Hand gedrückt bekommen. Und die Rückkehrer können ja irgendwie 700 Euro bekommen. Und das ist aber auch gekoppelt daran, dass die eine Fortbildung machen oder einen Laden eröffnen. Und das ist ehrlich gesagt in Afghanistan im Moment total schwierig, weil die Wirtschaft im Land am Boden liegt. Da hat es noch keiner geschafft, einen Laden zu eröffnen.
Du hast in der Vergangenheit immer mal wieder mit Personen gesprochen, die aus Deutschland zurück nach Afghanistan abgeschoben worden sind. Was berichten die von ihrer Rückkehr?
Genau, also die sind ehrlich gesagt, die so ein bisschen offener sind, die nehmen dann noch eine kostenlose Beratung an. Es gibt nämlich noch so eine psychosoziale Beratungsstelle, IPSO heißt die. Und da sind die Leute völlig desillusioniert. Also viele haben ja eigentlich jahrelang in Deutschland gelebt. Die waren mit Hoffnungen oder Träumen diese Zeit verbunden. Und die sind mit der Abschiebung komplett geplatzt. Wir haben mal mit einer Ärztin gesprochen, die da für diese IPSO arbeitet. Und die hat das eigentlich auch bestätigt.
Afghanistan is a society that the shame is ruling on us.
Also sie sagt, das ist quasi wie so ein Stigma. Schauen Sie, unsere afghanische Gesellschaft wird von Schamgefühlen regiert und die Rückkehrer, die fühlen sich als komplette Versager und sie haben einfach keine Lust mehr auf ihr Leben. Und dann kommt oft noch dazu, dass sich viele tatsächlich überhaupt nicht aus ihrer Unterkunft trauen, weil sie entweder Angst vor Anschlägen haben oder Angst davor, entdeckt zu werden. Einige sind ja tatsächlich auch geflohen, weil sie verfolgt wurden im Land.
Bleiben denn die Menschen in Kabul, gehen die weg, treffen die ihre Verwandten? Wie geht's denn bei denen weiter?
Also die, die aus Kabul kommen, ja. Und dann gibt es sehr unterschiedliche Menschen. Es gibt am Anfang noch viele, die dann sagen, sie würden am liebsten sofort wieder los, aber die haben alle gar kein Geld, weil die Flucht einfach auch wahnsinnig viel Geld gekostet hat. Dann gibt es natürlich welche, die aus den verschiedenen Provinzen kommen und dann überlegen die, zu ihren Familien zurückzugehen. Da gibt es wiederum das Problem, dass in den Provinzen, es sind mindestens 30% der Provinzen umkämpft. Da regieren fast eher die Taliban, als dass die afghanische Regierung da regieren würde und viele ja eben auch vor den Taliban geflohen sind. Das heißt, die sind echt in der Zwickmühle und allein in Kabul sammeln sich im Moment unglaublich viele Flüchtlinge, weil sowohl auch Pakistan als auch der Iran gerade viele Afghanen abschiebt und da sind in den letzten zwei Jahren echt Millionen hingekommen.
Du hast immer wieder in den Gesprächen mit uns auch betont, dass Afghanistan kein sicheres Land sei. Allein im letzten Jahr gab es auch wieder unzählige Anschläge. Hat sich denn an der Situation daran etwas geändert?
Also es gab mal einmal so einen ganz kleinen Hoffnungsstreifen und ehrlich gesagt war das ein ganz schönes Wochenende. Das war, als das Opferfest war Und da hatte die Regierung schon vorher angeboten, dass es einen Waffenstillstand gibt. Und die Taliban hatten für 3 Tage eingewilligt. Das gab es seit 2001 nie. Und da ist wirklich meine Facebook-Timeline völlig auseinandergesprungen. Leute, die sich wahnsinnig gefreut haben, nur über so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Da gab es Taliban, die sich mit den afghanischen Sicherheitskräften umarmt haben, die zusammen gegessen haben. Aber das hat gerade mal 3 Tage angehalten. Seitdem gibt es nach wie vor einfach wieder Kämpfe und auch Anschläge. Das geht im Moment einfach noch weiter.
Absurd. Irgendwie. Die NATO hat heute ihre Agenda vorgestellt, will weiterhin unterstützen, auch Geld geben bis 2024. Dort in Afghanistan, wenn du bilanzierst, wie weit ist Afghanistan von einem Frieden entfernt?
Weit eigentlich, weil es gibt unglaublich viele Experten, die sagen, es wird niemals ohne die Taliban gehen. Und die sind einfach im Moment tatsächlich auf dem Vormarsch, weil die Regierung im Moment auch so schwach ist. Das heißt, die NATO unterstützt gerade militärisch oder versucht, die Sicherheitskräfte zu unterstützen. Aber wenn die eigene Regierung keine Lobby im Land hat und die Taliban immer mächtiger werden, da gab es dann auch Vorschläge zu sagen, dass man mit den Taliban definitiv redet. Aber da sagen so viele, das sind einfach Extremisten. Die haben nicht die Idee, sich jetzt irgendeiner Demokratie unterzuordnen und dann zu sagen, wir sitzen hier mit im Parlament. Wenn, dann wollen die gewinnen. Und deswegen sieht es irgendwie so aussichtslos gerade aus.
Weit von einem normalen Leben entfernt, das, was Menschen in Afghanistan erwartet, wenn sie zum Beispiel abgeschoben werden aus Deutschland. Sie werden zwar betreut, ja, aber unter sehr schwierigen Bedingungen, wie unsere Korrespondentin Silke Dittrich uns erklärt hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt wieder was Neues von Ötzi, ja, von der Mumie aus den Ötztaler Alpen, die 1991 von 2 Wanderern ja dort in der Gletscherspalte gefunden wurde. Es geht um das, was er als letztes gegessen hat. Verena von Keitz aus unserem Team hat heute darüber mit den Forschern gesprochen, die diese Analyse durchgeführt haben. Fangen wir mal so an, war es denn lecker, was er als letztes gegessen hat?
Also es war auf jeden Fall abwechslungsreich und relativ nahrhaft, also kein urbanes Low-Fat-Gedöns, bestand aus 2 Fleisch von Steinbock und Hirsch an Einkorn-Risotto und Südtiroler Steinbock-Schwarte, so würde ich es formulieren.
Ist doch schön, klingt erstmal lecker. Jetzt,
ne? Ja, ich habe darüber auch mit Frank Meixner gesprochen, vom Institut für Mumienforschung, im italienischen Bozen sind die. Der hat mit seinem Team die Untersuchungen zum Mageninhalt gemacht und seine kulinarische Einschätzung der letzten Mahlzeit von Ötzi, die klingt eher so.
Zumindest wissen wir, dass zu der Zeit noch kein Salz gab. Die Fette, die er dann zu sich genommen hat, ungesalzen und dann auch noch von so einer Steinbock-Familie, die gehören ja auch zu den Ziegen, zu der Ziegenfamilie. Ich glaube, das schmeckt sehr speziell.
Ja, sehr speziell, aber auf jeden Fall, wie gesagt, nahrhaft. Ötzis Magen war auch sehr gut gefüllt. Es war viel Fett darin. Steinböcke lagern nämlich so richtig schön Fett ab, im Unterhautgewebe ihres Nackens zum Beispiel. Und davon hatte sich Ötzi anscheinend ein paar Portionen als Vorrat eingepackt auf seiner Tour auf den Berg.
Und das lässt sich alles rekonstruieren aus dem Mageninhalt, ja?
Ja, das ist super spannend. Also aus dem Mageninhalt, den musst du dir übrigens nicht so als breiige Masse vorstellen, sondern eher als bröseliges Braun. Braunes Pulver. Sieht wohl so aus wie löslicher Kaffee, sagt Frank Meixner. Und auch aus dem, was im unteren Bereich des Verdauungstrakts von Ötzi drin war, das zeigt nämlich, was er in den letzten 2 bis 3 Tagen vor seinem Tod gegessen hat. Und das ist wohl das gleiche gewesen wie in seinem Magen.
Löslicher Kaffee, hast du gerade schon gesagt. Wie untersucht man sowas denn?
Also die Forscher haben die Masse auf Eiweiße und Fette und Stoffwechselprodukte untersucht und das Ganze auch noch verglichen mit dem Fleisch und Fett von heute lebenden Steinböcken und Hirschen. Und sie können jetzt sagen, dass Ötzi das Fleisch wahrscheinlich auch nicht großartig erhitzt hat. Das zeigt sich nämlich unter dem Mikroskop.
Man sieht einfach noch diese Querstreifung, die man bei Muskelfasern sieht. Und wenn man das Fleisch jetzt erhitzt, über 60 Grad, dann verlieren sich diese Querstreifungen. Und aus dem heraus konnten wir dann schließen, dass er zumindest das Fleisch nicht sehr stark erhitzt hat, nicht gekocht oder gebraten, sondern eher, wir gehen davon aus, getrocknet wahrscheinlich in dem Zustand mitgenommen hat.
Also getrocknet dann als guter Vorrat für die Wandertour.
Hat aber nicht lange gedauert, denn Ötzi wurde ja umgebracht, ne?
Ja, er ist von einem Pfeil in die Schulter getroffen worden. Die Pfeilspitze hat ein großes Blutgefäß verletzt und er ist dann vermutlich verblutet. Spannend ist, dass auch sein Mageninhalt jetzt wieder Hinweise gibt, wie die Situation vorher wohl war. Also ob er wirklich auf der Flucht war, wie manche vermuten, oder aus einem Hinterhalt heraus umgebracht wurde. Sein Magen war ja, wie gesagt, voll.
Wenn man sich jetzt das vergegenwärtigt und auch noch zusätzlich diese Theorie, dass er vorher schon etwas auf der Flucht war, auch noch sich ansieht, dann ist es schon interessant in dem Zusammenhang, dass er sich dann da nochmal den Bauch vollgeschlagen hat. und eigentlich sich wahrscheinlich da auch relativ sicher zu dem Zeitpunkt noch gefühlt hat. Andererseits wird man dann wahrscheinlich nicht so viel auch essen.
Also können wir eigentlich davon ausgehen, dass Ötzi wahrscheinlich eine entspannte letzte Mahlzeit hatte, einfach weil er gar nicht wusste, was ihm droht.
Forscher haben sich den Inhalt von Ötzis Magen genauer angeschaut und sagen, er hat Fleisch vom Steinbock und Hirsch, aber auch Speckschwarte und Getreide gegessen kurz vor seinem Tod. Das war vor 5300 Jahren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Den Personalausweis zurückgeben beim Amt, also diese kleine Chipkarte oder wenn ihr noch den laminierten habt, wer macht sowas denn eigentlich? Die sogenannten Reichsbürger machen sowas, von denen leben laut Verfassungsschutz rund 18.000 momentan in Deutschland. Sie erkennen die Bundesrepublik als Staat nicht an und deswegen wollen sie ihren Pass von der Bundesrepublik auch zurückgeben, symbolisch sozusagen. Allein im letzten Jahr waren es wohl 250 Ausweise, die so zurückgegeben worden sind. Das haben die Recherchen des ARD-Hauptstadtstudios ergeben. Frank Eichmann sitzt für die ARD in Berlin und ist an der Recherche beteiligt gewesen. Frank, im Gesetz steht, ich bin verpflichtet, ein gültiges Personaldokument zu besitzen, zumindest auch alle, die über 16 Jahre sind. Wie können dann Reichsbürger solchen Dokument einfach zurückgeben?
Weil einerseits das Personalausweisdokument tatsächlich vorschreibt, ich habe entweder einen Personalausweis oder einen Reisepass zu besitzen, falls nicht, Ordnungswidrigkeit bis zu 3.000 Euro Geldbuße. Es gibt aber in diesem Gesetz keinerlei Regelung über die Abgabe oder Rückgabe eines gültigen, unbeschädigten Ausweises. Das hat man einfach nicht vorhergesehen und darum auch nicht geregelt. Warum sollte man das auch? Es gibt ja auch niemand Geburtsurkunden zurück oder so. Und es gibt auch einige Bundesländer, die argumentieren, es spricht ja auch nichts dagegen. Wenn ich gerne möchte, warum sollte ich meinen Ausweis nicht zurückgeben, wenn ich denn zu Hause noch den Reisepass habe? Und ein weiteres Argument lautet, eigentlich brauche ich doch meinen Ausweis. Wenn ich einen Kredit haben möchte, wenn ich meinen Job wechsle, wenn ich am Flughafen stehe, wegfliegen will, ich brauche das Ding. Deswegen dürfte die Rückgabe wirklich nur eine ziemlich kleine Gruppe betreffen. Also kann man doch die ganze Sache in den Skat rücken.
Das heißt, die Reichsbürger nutzen da eine Lücke im Gesetz aus. In welchen Bundesländern werden die Ausweise denn zurückgegeben?
Kann ich gar nicht wirklich sagen. Auch die Zahl 250 ist nicht die tatsächlich gültige Zahl. Warum? Weil 6 Bundesländer überhaupt keine Statistik erheben. Und das ist deshalb besonders ärgerlich, weil zu diesen 6 Bundesländern Bayern gehört. Und dort sollen immerhin so ein Viertel aller Reichsbürger, die man kennt und Selbstverwalter, leben. Nordrhein-Westfalen gehört dazu oder auch Berlin. Wenn man jetzt aber die Länder nimmt, die gesagt haben, ja, wir fragen das tatsächlich ab in den Bürgerämtern, dann ist ganz weit vorne Sachsen. Dort werden jährlich rund 120 Ausweise zurückgegeben, einsamer Spitzenreiter, denn danach kommt Baden-Württemberg, die haben im vergangenen Jahr 73 Rückgaben registriert, dann Mecklenburg-Vorpommern mit 19 und die anderen Länder dann so 1 bis 10 Ausweise pro Jahr.
Ich habe gelesen, Schleswig-Holstein hat angeblich auf die Rückgabe schon reagiert und nimmt seit 2016 eine Verwahrgebühr für abgelaufene Ausweise. Was wird denn da genau verlangt?
Die nehmen 5 Euro pro Tag und unbeschädigt zurückgegebenen Ausweis und sie sind damit auch durchaus erfolgreich gewesen, denn die haben im vergangenen Jahr 29 zurückgegebene Ausweise registriert, 21 aber sind wieder zurückgenommen worden, nachdem diese Verwahrgebühr gegriffen hat.
Ziehen da andere Bundesländer nach?
Da gilt das, was ganz generell bei diesem Thema gilt. Es gibt keine bundeseinheitliche Regelung. Jedes Land findet da irgendwie seine Wege im Umgang. Sachsen-Anhalt will ab Herbst nachziehen, will auch diese Verwahrgebühr. Thüringen plant das ebenfalls. In Mecklenburg-Vorpommern prüft man das sehr positiv und sagt, wir können uns das vorstellen, aber nur, wenn die Rückgabezahlen stark ansteigen sollten. Jetzt gibt es aber auch Länder wie Sachsen oder Niedersachsen. Dort argumentiert man, also Gebühren sind nicht da zur Erziehung oder zur Bestrafung, sondern sie sollen die tatsächlich anfallenden Kosten decken. Und es ist ja schwer vorstellbar, dass ein Ausweis in einer Schublade pro Tag 5 Euro kostet. Es gibt aber auch noch 2 andere Länder, die haben da einen sehr klugen Weg gefunden, finde ich. Das sind nämlich Hessen und Hamburg. Dort gibt es die Anweisung an die Bürgerämter oder Kundencenter, keine unbeschädigten gültigen Ausweise mehr zurückzunehmen. Punkt.
Frank, mal eine ganz andere Frage. Warum eigentlich dieser Aufwand? Warum schmeißt ein Reichsbürger seinen Pass nicht einfach weg?
Man kann sich ja sehr darüber streiten, ob es vernünftig ist oder nicht, dass wir überhaupt diese Ausweispflicht haben. Viele andere Länder haben die nicht. Bei uns steht sie im Gesetz. Und es geht nicht so sehr um den Ausweisbesitz oder Nichtbesitz. Es geht darum zu sagen, ich mache den Punkt, ich wende mich gegen die Bundesrepublik, ich erkenne sie nicht an, sie existiert für mich nicht. Und dann gibt es ja immer noch die dahinterliegende Argumentation, es ist ein Personalausweis einer GmbH, keines Staates. Und darum will ich diesen Ausweis nicht haben. Im Fall des Falles drucke ich mir meinen eigenen und mache damit eben einen wichtigen Punkt gegen diesen Staat.
Also eine Art trotzige Symbolhandlung der sogenannten Reichsbürger. Sie geben das Ausweisdokument zurück bei der Behörde, um die Behörde und den Staat zu kritisieren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die längsten Fingernägel der Welt sind abgeschnitten. Das ist eine Nachricht heute. Sie gehören einem 82-jährigen Inder. 66 Jahre hat er sie wachsen lassen und dabei sind sie gewachsen in einer Länge von knapp 200 Zentimeter, also 2 Meter Fingernagel. Wow. Wir können die besichtigen. Ab heute liegen sie in der Vitrine im Kuriositätenmuseum am New Yorker Times Square. Wir haben uns gefragt, abgesehen vom schwierigen Handling, was kann man denn eigentlich aus Fingernägeln alles rauslesen? Geht es vielleicht so wie beim Baum mit den Rillen, dass man irgendwie sieht, in welchem Jahr man wenig gegessen hat oder viel Stress hatte? Das haben wir heute die Dermatologin Melanie Hartmann gefragt. Ich wollte von ihr wissen, ja, was kann man eigentlich alles aus Fingernägeln rauslesen?
Also man kann schon ablesen, wenn die Fingernägel jetzt nicht bearbeitet sind, also weder gefeilt noch lackiert wurden, wie es sozusagen im Innern aussieht. Also es gibt zum Beispiel Verformungen an den Nägeln, wo ich dann sehen kann, dem Menschen fehlt etwas oder der hatte eine Erkrankung, zum Beispiel einen grippalen Infekt oder einen Magen-Darm-Infekt. Und dann gibt es so kleinere Ausstülpungen, also wir sagen Querrillen von den Nägeln, das kann man zum Beispiel gut erkennen. Oder eben auch Längsrillen, aber die Längsrillen sind harmlos. Das sind sozusagen nur veranlagungsbedingte Rillen. So wie der eine trockene Haut hat, der andere nicht trockene Haut. So gibt es dann auch verschiedene, sagen wir mal, Nagelformen. Mhm.
Das heißt, wenn wir jetzt mal auf unsere Hände schauen, dann sieht man ja eher die Längsrillen am Nagel. Je nachdem, wie viele man da hat, kann man dann sagen, okay, habe ich eher trockene, habe ich eher okay Haut?
Genau, und zwar nicht nur trockene Haut, sondern auch trockener Nagel, weil so Rillen können durchaus auch für einen sehr trockenen Nagel sprechen. Der besteht ja nicht nur aus Horn, sondern aus so Hornlamellen, die zusammengefügt sind. Und wenn man da dann mal ein Nagelöl verwendet oder durchaus mit einer Nagelfeile oder so einer Polierfeile den Nagel ein bisschen feilt oder bearbeitet eben, dann geht das auch meistens wieder weg. Wobei die Veranlagung besteht und es kann natürlich, wie bei trockener Haut auch, wenn man nicht weiter pflegt, dann wieder zu den Symptomen kommen.
Kann man denn aus dem Fingernagel rauslesen, ob man besonders Stress gehabt hat? Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, grippalen Infekt kann man rauslesen.
Genau, also was für einen grippalen Infekt oder eine andere Erkrankung spricht, das gilt auch für Stress. Also Stress verursacht genauso im Nagelwachstum kleine Unterbrechungen und kann, also muss nicht, aber kann durchaus dann auch zu diesen Querrillen führen.
Jetzt heißt es ja auch immer wieder, weiße Punkte sind Kalziummangel. Stimmt das denn?
Nicht unbedingt. Es kann manchmal sein, dass man einen Mineralmangel hat und dann so weißliche Pünktelchen in den Nägeln hat. Aber das meiste sind Pflegefehler, sagen wir mal so. Also, dass man Lufteinschlüsse im Nagel hat, weil das Nagelhäutchen zum Beispiel zurückgeschoben oder geschnitten wurde. Das soll man nämlich nicht machen. Also eine falsche Nagelpflege führt eher zu den weißen Punkten als ein Mineralmangel.
Und was ist, wenn die Punkte im Nagel braun sind?
Ja, braun oder sogar so gelblich-braune Verfärbung sprechen da schon eher für einen Pilz oder eben wirklich eine Erkrankung des Nagels. Da würde ich einen Hautarzt hinzurufen, dass er da auf jeden Fall mal drauf schaut. Das muss behandelt werden.
Kann man anhand der Fingernägel eigentlich erkennen, wie sich der Mensch ernährt?
Also wenn die Nägel brüchig sind oder so schnell einreißen, dann kann das schon sein, dass man sich nicht ausgewogen ernährt und da mehr auf eben frisches Gemüse und Mineralien achten sollte. Aber andersrum formuliert, wenn ein Nagel quasi danach schreit, dass er zu dünn ist und zu brüchig, dann sollte man auch dringend einmal seine Ernährung überprüfen, ja.
Wenn ich auf meinen Daumen jetzt schaue, da erkenne ich so eine Delle drin. Hat denn der Krümmungsgrad vom Nagel irgendeine Aussage?
Schwierig. Also Krümmungsgrad ist mehr Veranlagung. Das ist, gibt ja auch so Röhrennägel von der Form. Also da kann man jetzt nicht wirklich auf äußere Faktoren schließen, wohingegen so eine Eindellung an punktueller Natur, also an einer Stelle, durchaus auch mal auf ein Trauma zurückzuführen sein kann. Also dass sie sich da gestoßen haben zum Beispiel.
Ah ja, okay.
Aber so der allgemeine Krümmungsgrad, der ist eigentlich naturgegeben.
Solange es kein psychologisches Trauma ist, ist ja auch auch wieder alles okay. Können wir abschließend denn den Vergleich ziehen, dass der Fingernagel vielleicht so wie beim Baum auch eine Baumscheibe mit den ganzen Rillen Rückschlüsse auf uns zulässt?
Kann man sagen, ja. Gerade die Geschichte, was wir eben besprochen hatten mit den Querrillen, was war da in einer Vergangenheit von 2 bis 3 Wochen meistens, dann kann man das erst sehen. Dann muss sich ja erst diese Rille zeigen, so wie beim Baum ja auch über die Jahre die Ringe entstehen. Nur ist es beim Fingernagel oft so, dass wir den natürlich in wenigen Wochen auch schon einmal grunderneuert haben. Also wir können nicht über Jahre zurückschließen, aber über die letzten Wochen schon, ja.
Fingernägel verraten ganz schön viel, wie es uns geht und ging. Und vor allem die Querrillen sind es da, die darüber Auskunft geben, sagt die Dermatologin Melanie Hartmann. Verena von Kaltz hat ganz schön fleißig zugehört.
Ja, und ich habe mir total gemerkt, dass man das Nagelhäutchen nicht zurückschieben und nicht schneiden soll.
Machen viele, ne?
Ja, das heißt immer, das würde auch zur Fingernagelpflege dazugehören, aber ist wohl doof.
Sollen wir nicht machen, ne? Haben wir wieder was gelernt, das ist schön. Hören wir uns morgen einfach wieder. Das Update gibt's wieder ab 18 Uhr und Verena von Kaltz und Thilo Jahn auch. Bis dahin, schönen Abend. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.